Herzlich willkommen zu Responsibility, dem Podcast für Honest Leadership, emotionale Agilität und dem Vergrößern des Spalts zwischen Reiz und Reaktion in einer komplexen Welt. Mein Name ist Bernhard Reingruber und ich glaube, es ist Zeit, dass wir Selbsterkenntnis, Weiterentwicklung und innere Arbeit nicht mehr als nice to have, Wohlfühl, bla bla abstempeln, das Menschen machen, wenn sie mit ihrer richtigen Arbeit fertig sind, sondern sie als das sehen, was sie wirklich sind, nämlich der Schlüssel für tatsächliche Veränderung, Effektivität und Nachhaltigkeit. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Responsibility. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Responsibility. Und ich merke, ja, ich bin so ein Stück weit aufgeregter als normal oder normal. Ich glaube, der Live-Effekt ist immer noch sehr stark oder immer wieder. Und gleichzeitig geht es in dieser Folge auch um ein, ja, würde ich mal sagen, so ein schon auch für mich zumindest mutiges Thema, nämlich über eine Vision. Ach, und da kommt meistens sofort dieser Spruch, dieses Zitat vom Altkanzler Helmut Schmidt, so, ja, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Ich habe das schon lange Zeit meines Lebens versucht. Mein Vater ist oder war Arzt. Es hat nichts geholfen. Da sind trotzdem noch immer so Gedanken über, wie eine gelingende Zukunft aussehen kann. Und vor allem eine gelingende Wirtschaftswelt. Das ist ja auch der Teil, wo ich jetzt gerade unterwegs bin mit Honest Leadership. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich diese Frage immer wieder bekomme, natürlich von Leuten, ja, okay, was bringt uns denn jetzt diese Reise Richtung Honest Leadership, mehr Ehrlichkeit, mehr Wahrnehmung, mehr Spüren sozusagen, mehr auch in Verletzlichkeit und unangenehme Themen hineinzugehen, miteinander im Kontakt. Und ja, genau, diese Frage würde ich gern ja auch für mich ein Stück weit immer besser, immer feiner, immer klarer beantworten können. Und dazu diese Folge von Responsibility. Jetzt könnte man das auf der einen Seite so angehen, dass ich erzählen würde, ja, was bringt denn Honest Leadership aus meiner Sicht? Und das ist nicht ganz die Intention dieser Folge. Also das werden so mehr die Benefits davon, dass wir vielleicht schneller drinnen sind, unangenehme Themen aus dem Weg zu räumen, ja, Friktionen in meinem Team, die ich vielleicht auch wahrnehme, schneller zu behandeln und vielleicht gemeinsam auch Lösungen zu finden, besser umzugehen mit Widerstand, wenn neue Dinge, neue Projekte, neue Strategien eingeführt werden. Ich habe mich kurz ablenken lassen von Alex, der zuhört, nämlich mit an open heart and listening. Wie wunderschön, danke dir. Und alleine dieser Kommentar spricht für mich für auch einen Effekt von Honest Leadership, nämlich weniger Bullshit in die Welt zu bringen. Ja. Genau, mehr mit dem zu sein, was wirklich gerade da ist. Und das ist ja spannend, weil diese Folge, also normalerweise Honest Leadership, ich fokussiere ja ganz stark darauf, besser zu werden, auch in Workshops darin wahrzunehmen, was jetzt gerade in diesem Moment los ist, also was ich gerade in meinem Körper, im Außen und in meinen Gedanken jetzt gerade wahrnehmen kann. Und das ganz klar zu trennen, quasi dieses Wahrnehmen von Denken, von mich manches mehr auch in Gedanken verlieren. Und In dieser Folge spreche ich aber über was, was hauptsächlich auf dieser Ebene des Denkens und sich Vorstellens eigentlich noch ist. Also nämlich eine Vision, wo wir hinkommen könnten, wenn wir in Organisationen mehr Ehrlichkeit, mehr Fokus auf Ehrlichkeit, mehr Fokus auf Wahrnehmung, Bewusstsein am Ende des Tages auch legen würden. Und das ist auch ein Stück weit inspiriert vom Ministerium für Neugier und Zukunftslust. Alleine der Name macht mir schon Zukunftslust, das auszusprechen. In Linz gegründet, und also ich kann es jedem empfehlen, sich mal anzuschauen, was die so schreiben. Toller Newsletter auch immer wieder. Und die Frage, what if, also was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir tatsächlich so eine Welt gestalten könnten? Und das heißt nicht, dass es gleich morgen so sein wird. Vielleicht ist es nicht einmal in unserer Lebenszeit so, dass das, was ich heute hier besprechen möchte, komplett in der Vollausbaustufe eintritt. Vielleicht muss es auch gar nicht sein. Und es ist zumindest für mich so eine Art von Nordstern, so eine Hilfe zur Ausrichtung, würde ich mal sagen. Und vielleicht kann es das auch für andere sein, die sich fragen, ja, wozu sollten wir mehr auf Augenhöhe kommunizieren? Wozu sollte ich mehr spüren, auch was los ist, mich mit Emotionen beschäftigen, mit Ehrlichkeit und Transparenz beschäftigen? Und dass solche Dinge in die Realität kommen können, da ist für mich immer so, also das finde ich ja großartig. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das manche von euch, dieses Bild. Ich glaube, 1900 ist also eine Momentaufnahme von zwei Zeitpunkten, 15 Jahre auseinander. Das eine 1900, New York, ich glaube Fifth Avenue, und man sieht eine Straße voller Pferdekutschen und ganz, ganz klein irgendwo ist so eines der ersten Automobile, das dort in der Straße steht oder fährt. Bei irgendeiner Parade, das ist meine Vorstellung. Und dann 15 Jahre später, 1915, ist von fast der gleichen Perspektive nochmal ein Foto, eine Momentaufnahme von der Fifth Avenue in New York dort zu sehen. Und da ist das Bild komplett, ja, umgekehrt. Dort gibt es nicht ein Automobil, sondern nur Automobile und ganz klein sind noch ein paar Pferdekutschen zu sehen. Und das ist für mich so immer wieder diese Erinnerung dran, ja, natürlich funktioniert es, dass wir Dinge in die Realität bringen, die irgendwann mal nur Vorstellungen waren. Und wenn wir uns kollektiv wirklich darum annehmen, eine Veränderung möglich zu machen, dann ist es möglich, auch in relativ kurzer Zeit. Also wir Menschen sind unglaublich anpassungsfähig, auch im Negativen manches Mal. Also da gibt es genauso krasse, tragische Beispiele in unserer Geschichte natürlich. Und hier, ja, ist so mein Versuch, ein Stück weit mehr in die positive Richtung zu sehen und es auch vielleicht mitgestalten zu können, anstatt einfach nur darauf zu warten, dass Leute, ja, irgendjemand anders Visionen aufzeigt, die positive Zukunftsbilder, positive Zukunftserwartung versprechen. Genau. So wie habe ich da so damit begonnen, über das Thema nachzudenken? Ich habe ja lange Zeit bei Teach for Austria gearbeitet, zuletzt als Regionalleiter. Und Teach for Austria ist eine der erfolgreichsten, aus meiner Perspektive jedenfalls, Bildungsinitiativen Österreichs. Ganz viel ermöglicht auch systemische Veränderung, und das war auch immer so unser Hintergrund. Und der Kern von Teach for Austria war eine Vision, die Menschen aus verschiedensten Richtungen zusammengebracht und in eine Richtung sozusagen schauen hat lassen. Genau. Die Vision 2050. So, Teach for Austria sagt, bis 2050 haben wir eine Welt, quasi ist in Österreich jetzt mal konkret, hat jedes Kind die Chance auf ein gutes Leben, egal wie viel Bildung und Einkommen die Eltern haben. Und da gibt es dann natürlich noch mehr Ausformulierungen davon und mehr Detailgrade, was das dann auch bedeuten könnte. Aber das alleine hat Menschen einfach zusammengebracht und immer wieder inspiriert, immer wieder motiviert, auch in harten Zeiten, auch wenn wir meilenweit in manchen Fällen noch davon entfernt sind, zumindest kleine Schritte in diese Richtung zu tun. Und das inspiriert mich, das gibt mir Energie. So. Und dann habe ich gestartet, als ich mit ja, Honest Leadership, Honest Lead in dem Fall begonnen habe, habe ich gedacht, okay, das brauche ich auch. So, und dann habe ich nicht die Vision 2050, sondern die Vision 2051 für mein eigenes Business sozusagen kreiert. Und das war im Endeffekt ein Satz, nämlich so, ich kann es nicht einmal mehr genau auf den Punkt bringen, aber es war so eine Welt, in der, ja, ich habe meistens auf der Tonspur einfach gesagt, eine Welt, in der wir Montagmorgen uns denken, hell yes, ich kann heute in die Arbeit gehen und arbeite dort mit anderen, ja, vielleicht Gleichgesinnten, gleich motivierten Menschen an einem gesellschaftlich sinnvollen Beitrag und ja, erfahre dadurch ein Stück weit Sinn in dem, was ich mache, kann auch wachsen in dem, was ich tue und ja, habe so eine Erfüllung mit der Gewissheit, dass was wir da tun, ist zumindest unser Best Guess, also unser beste Vermutung davon, was jetzt gerade der Welt auch wirklich helfen kann. Und genau, mit dem bin ich gestartet und das war so etwas noch dürftig, würde ich sagen, oder gute Intention und gleichzeitig so meistens, nachdem ich das gesagt habe, waren Leute schon so ein Stück weit inspiriert und dann bin ich weitergegangen im Programm. Das heißt, da war noch nicht viel Fleisch dran an dieser Vision. Und ja, so nach und nach weitet sich dieses Verständnis davon. Das Zukunftsinstitut sagt ja auch, und da kann ich sehr gut mitgehen, Visionen kann man nicht erfinden, sondern nur finden. Also indem man genauer hinschaut auf die eigenen Emotionen, auf die eigenen Überzeugungen schlussendlich. Genau, da kommt bei mir sofort der Gedanke, ui, aufpassen, eine Vision kann ein super Antrieb sein und man kann sich auch ganz leicht vermutlich drin verlieren und um jeden Preis recht haben wollen damit. Und dann, aus meiner Sicht, wird es wieder eigentlich genau in das Gegenteil führen. Ich glaube nicht, dass wir mehr Recht haben wollen, brauchen in der Welt. Aber nochmal zurück, also eine Vision kann man finden. Und ich glaube, die letzten Jahre sind immer so mehr Bausteine für mich dazugekommen zu dem, was es denn sein könnte. Und so ganz groß drüber steht für mich nach wie vor so eine 100% nachhaltige Wirtschaft mitzugestalten. Was wird das bedeuten, wenn Inputs gleich Outputs sind, beziehungsweise sogar im regenerativen Mindset, wenn sogar wir die Welt ein Stück weit regenerieren, also mehr zurückgeben, als wir extrahieren. So, das treibt mich jedenfalls an. Und was braucht es dazu? Ich glaube, einerseits kann das oder was, ja, was sind die notwendigen Elemente davon? Ich glaube, einerseits das sinnstiftende Element, also eine Wirtschaft, die schlussendlich, also Arbeit, Wirtschaften gemeinsam zusammenkommen, um irgendwas zu tun, was wir alleine vermutlich nicht könnten in der Art und Weise und in der Größenordnung, wie wir es dann tun. Das heißt, eine Wirtschaft, die uns irgendwie auch Sinn gibt, die ja, uns mit was verbindet, wofür wir losgehen wollen oder eintreten wollen. Und das bedeutet für mich schon, nicht nur alleinig dem Profit nachzulaufen und dem, vor allem dem, nicht dem Profit einiger Einzelner oder einiger weniger, dem, genau, sondern mehr eine sinnstiftende Form des Beitrags für uns alle. Und die zweite Bedeutung von Wirtschaft, also da bin ich ja so inspiriert von so Johannes Gutmann, Josef Zotter, Robert Trogner, die haben ja auch dieses tolle Buch Eine neue Wirtschaft geschrieben, Zurück zum Sinn. Und sie bringen das auch so auf den Punkt, nämlich, dass Wirtschaften auch vor allem dazu immer gedient hat, allen ein besseres Leben zu bieten. Und da haben wir jetzt manches Mal aus meiner Sicht so einen Gap, also wo wir, ja, glaube ich, nicht allen ein besseres Leben bieten mit dem, was wir tun. Also gerade gestern habe ich mit einer Teamkollegin, hat mir ein Gespräch super inspiriert, wo sie gesagt hat, sie war ganz schockiert irgendwie darüber. Sie macht das selber nicht, dass sie sich jetzt Essen bestellt, im Yum oder diesen Lieferservices. Und ist dann konfrontiert gewesen mit einem Lieferboten, der irgendwie im Stiegenhaus schon auf und abgelaufen ist und dann ganz außer Atem, total gestresst auch bei ihr geläutet hat und so, ich finde diese Adresse nicht und total fertig schon und sichtlich einfach gestresst. Und sie hat das so beschrieben als ein Symptom auch unserer Art des Wirtschaftens jetzt gerade. Wie viel verdient der im Monat? Der verdient 400 € im Monat mit dem, was er da tut und ist gestresst, stark unter Druck. Natürlich, ja, also schwierig, das irgendwie rauszukonstruieren aus dem System. Aber da ist schon eingebaut so ein Stück weit der Komfort, der von einigen geht zu Lasten quasi der Nerven in dem Sinn von vielen anderen. Und das macht mich schon nachdenklich. Also das für mich ist nicht Wirtschaften im Sinne von allen ein besseres Leben bieten. Genau. Also das heißt, eine 100% nachhaltige Wirtschaft, die sinnstiftend ist für uns als Menschen und die allen ein besseres Leben bieten kann. Und ja, da merke ich gleich, wenn ich das sage, so, da kommt so ein bisschen Scham hoch bei mir und so diese Vorstellung, wahrscheinlich auch eine meiner inneren Stimmen, so, ja, jetzt gerade die Vorstellung, dass Leute da draußen, dass du, die denken könntest, na super, also schöner, ja, dann zeige uns mal, wie das möglich ist. Also das ist idealistisch. Und ich habe so Gedanken, ja, ist das wirklich realistisch? Geht das wirklich bei dem, wie wir Menschen so sind? Und ich möchte jetzt einfach mal davon ausgehen, ja, das geht. Ich glaube, wenn wir uns dafür entscheiden, dann geht das. Ich glaube, dass wir ein Stück weit auch gefragt sind, uns zu entscheiden, auch in Organisationen. Und ja, wofür wir uns da, glaube ich, noch entscheiden können, sind aus meiner Sicht so fünf grobe Elemente oder Dimensionen, die für eine solche Art zu wirtschaften notwendig sind, aus meiner Sicht zumindest. Das sind so meine fünf Elemente dieser gelingenden Zukunft, dieser Vision. Das Erste, womit ich da gern starten möchte, ist so, ich glaube, diese Richtung, also ein Element dieser Vision ist für mich einfach ein Fokus auf regenerative auf regenerative Praktiken und nicht im Sinne nur von mich erholen und irgendwo am Strand liegen oder Urlaub machen, so diese Art von Regeneration, sondern, so wie ich zu Beginn gesagt habe, so dem schlussendlich auch uns selber, aber vor allem einmal der Natur, dem Umfeld um uns herum, ja nicht nur zu extrahieren, nicht nur quasi mein Umfeld als Objekte zu sehen, die ich optimieren kann und wo ich was extrahieren kann, damit ich irgendwie Wert schaffe für mich, sondern dort auch wieder, der Gerald Hüther sagt das so schön, also keine Subjekt-Objekt-Beziehungen, wo ich zum, ich weiß nicht, das beste Beispiel, das er mal gebracht hat, war so, wo ich zum Kebab-Verkäufer hingehe und den eigentlich behandeln wie einen Automaten. Also da, das ist wie wenn da kein Mensch stehen würde, sondern ja, scharf, wie sagt man, mit alles und scharf. So. Also auch wahrzunehmen, da steht ein Mensch. Das ist kein Automat, das ist keine Subjekt-Objekt-Beziehung, sondern zwei Subjekte treffen sich. Quasi diese Wahrnehmung wieder zu schärfen, dass wir ja da in Beziehung sind mit dem, was um uns herum passiert. Und dementsprechend auch das nicht extrahieren und ausbeuten und optimieren und so weiter, sondern zu schauen, ja, wie wollen wir da gemeinsam gut sein? Und das bedeutet einerseits auf dieser physischen Ebene, da bin ich einfach auch nicht oder noch nicht vielleicht, ich weiß nicht, ich habe nicht vor, dass ich eigentlich Experte werde dafür, aber ich bin jedenfalls kein Experte für diese, für den Design von Circular Economy, quasi Anwendungen oder das mehr zirkulär zu gestalten. Da gibt es viele, die da wirklich Expertise drinnen haben. Worauf ich stark auch fokussiere, ist der psychische Anteil von Regeneration, von Regenerative Leadership in dem Fall. Und auch dort, glaube ich, wäre es für mich so vorstellbar, auf jeden Fall, also ja, durchaus vorstellbar, Organisationen zu haben, wo ich durch das, wie ich dort arbeite, und woran ich dort arbeite und ja auch durch das Bewusstsein meiner eigenen Stärken und vielleicht meiner eigenen einzigartigen, meines eigenen einzigartigen Beitrags, wo ich dadurch fast mit mehr Energie nach Hause komme, als ich in der Früh hingegangen bin. Also wo ich nicht dort bin und im Hamsterrad laufe und irgendwie mehr und schneller und besser und let's do it, let's just fucking do it, sondern wo ich tatsächlich im Dienst bin für eine Sache. Jetzt sehe ich gerade witzig, genau. Alex schreibt gerade, Stewardship for life is as life. Also wunderschön. Ich glaube, da kann ich, dem kann ich viel abgewinnen. Danke, Alex. Und ja, also dieses Element regenerativ zu wirtschaften ist für mich ein Kern davon. Also zu schauen, wie kann ich einfach das, was ich tue, in einer Art und Weise tun, dass ich nicht erledigt, ausgeleert und erschöpft im Burnout lande, sozusagen im Extremfall, sondern auch Energie tanke in dem, was ich tue. Und ich möchte anerkennen, wie herausfordernd das jetzt gerade auch ist für manche und auch in dem Mindset, in dem wir oft drinnen sind, einfach herausfordernd ist. Also ich glaube, systemisch gesehen in Wirtschaft und Organisationen ist das gerade echt herausfordernd. Ich möchte es auch gar nicht kleinreden. Und gleichzeitig ist es vorstellbar, das auch anders zu tun. Davon bin ich auch überzeugt. Wir haben die Mittel dazu, wir haben das Know-how dazu, wir haben erste Organisationen, die auch stark damit experimentieren. Also es ist nicht unmöglich. Und ich stelle mir vor, für manche hört sich es jetzt gerade sehr unmöglich an. Was auch noch zu dieser, zu diesem regenerativen, zu diesem regenerative Leadership Element gehört für mich, ist diese, ich glaube, die Wurzel von vielen unserer Problemen, die liegt in der, ich kenne es hauptsächlich auf Englisch, nämlich die Story of Separation, also dass wir getrennt sind voneinander, dass wir getrennt sind von dem, was uns umgibt, dass wir uns auch immer mehr trennen, immer mehr unter Kontrolle bringen und ja, glauben wir müssen die Welt beherrschen und andere beherrschen und so ein Stück weit das, was ich zu Beginn gesagt habe, von diesem Element, nämlich diese Subjekt-Objekt-Beziehung, wo ich mehr ausbeute, mehr optimiere, als auf Augenhöhe sozusagen dem begegne und wirklich in Beziehung bin. Und da gibt es alle möglichen Manifestationen davon, würde ich sagen. Also die, was zwischen Männern und Frauen gerade auch passiert, oder sagen wir mal, zwischen Maskulin und Feminin gerade passiert. Also dieses Ausklammern von ein paar quasi Charakter oder Eigenschaften, sagen wir mal so, und das Hochloben von ein paar anderen, ja, das funktioniert nicht ganz so. Also wir sind, wir brauchen einander und wir brauchen alles, was uns umgibt, ein Stück weit. Und das nicht zu erkennen, ist, ich glaube, damit fahren wir gegen die Wand. Und das nicht auch, ja, ein Stück weit zu heilen, mehr in, ja, ganz zu werden in, auf diese Art und Weise. Ich glaube, das ist ein essentieller Teil davon. Das Zweite ist für mich, ich habe es in der Ankündigung benannt als Hashtag developmental, also entwicklungsorientiert. Und da habe ich vor allem sehr viel gelernt, lernen dürfen von Bob Keegan, einer der bekanntesten Entwicklungspsychologen. Ich habe auch so die Ausbildung zum Immunity to Change Facilitator gemacht und genau in diesem Kontext glaube ich, dass es ein, also, ach, jetzt versuche ich gerade irgendwie weiterzureden, so ein bisschen nach Worten zu fischen. Was möchte ich darüber eigentlich sagen? Also diese Entwicklungsorientierung, von der Bob Keegan spricht, wie mache ich mir die tatsächlich wichtig? Ich glaube, dass wir zu einem gewissen Grad in einer so in einer adoleszenten Gesellschaft leben, in einer Gesellschaft, die irgendwann mal aufgehört hat, nicht alle und schon viele, glaube ich, und auch ich zum gewissen Grad, als Erwachsene weiterzulernen oder es für möglich zu erachten, dass da noch immer Wachstum möglich ist und dass es auch Sinn macht, sich noch weiter mit Wachstum zu beschäftigen. Und Bob Keegan benennt da, und auch alle anderen Entwicklungspsychologen, gibt es diese, die entwicklungspsychologischen Haltungsmodelle, zum Beispiel Martin Permantier oder die Graves Levels, Claire Graves, die schon auch ein Wachstum als im Erwachsenenleben noch sichtbar und deutlich machen. Und Bob Keegan bringt es auch so auf den Punkt, also wir brauchen mehr Leute, die dort noch weiter wachsen. Und schlussendlich glaube ich, dass wir mehr Leute brauchen, die diese Reife entwickeln, die es auch braucht, um jetzt zum Beispiel Organisationen, um Länder auch zu führen. Und genau, ich kann mich erinnern an einen Artikel im Guardian, der mal gesagt hat, also wäre es nicht zielführender für unsere Welt, wenn alle, die in großen Unternehmen und in der Politik Verantwortung übernehmen, zuvor zwingend einen Kurs in Psychotherapie machen müssten. Und das ist, also, ja, da werde ich richtig lebendig, wenn ich mir das vorstelle. Ich glaube, wir würden ein Stück weit anders miteinander umgehen. Vielleicht auch, vielleicht ein bisschen auch zu psychologisieren, könnte auch sein. Und gleichzeitig, ich glaube, schaden würde es uns zu einem großen Teil nicht. Wir würden aus so manchen Dramen schneller aussteigen und vielleicht langfristig sinnvollere Entscheidungen treffen, manches Mal. Was ich so schön noch gefunden habe zu diesem Thema Developmental Culture, quasi entwicklungsorientierte Kulturen, das ist ja auch nicht so, wie wenn es noch nicht geben würde. Also wir sprechen seit den 80er Jahren, glaube ich, über lernende Organisationen. Nur wo passiert das tatsächlich? Und es gibt schon einige Organisationen. Bob Keegan beschreibt da in Everyone Culture, ich glaube, es war im Buch oder in einem seiner Videos, so treffend, wie das aussehen könnte, und gibt da so ein Beispiel einer Silicon Valley IT-Firma, die das mehr und mehr so implementiert und dort das zum Beispiel im Sales-Bereich ganz stark eingesetzt hat. Und das ist mir so ein Beispiel geblieben, mit dem ich mir schon auch Energie gebe. Und so diese Vorstellung, da gibt es in dem Fall in diesem Unternehmen, das sehr saleslastig ist, Leute, die sind im Verkauf. Die sind im Verkauf, lernen dazu, wie es ist, besser zu verkaufen, auch mehr auf Augenhöhe zu verkaufen. Ja. Und die besten Performer jedes Quartals oder jedes Jahres, ich weiß nicht mehr, was genau der Abstand ist, die werden jetzt quasi in klassischen Organisationen wäre der Ansatz, ja, die noch mehr zu pushen und ihnen noch mehr Verantwortung zu geben und dann ja, die noch mehr zu incentivieren, damit noch mehr verkauft wird und so weiter. Und dort ist der Ansatz, die besten Sales-Menschen quasi einer Periode dürfen danach für die nächste Periode nicht mehr verkaufen, sondern deren Aufgabe ist es, die anderen, die nach ihnen kommenden Salesmenschen sozusagen auszubilden, zu coachen und unter ihre Fittiche zu nehmen. Das heißt, entwicklungsorientierte Unternehmen sind, die haben einen klaren Fokus auf Entwicklung, auf Weiterentwicklung in ihrem Kern. Also da ist der Kern Entwicklung. Sogar, also zumindest auf der gleichen Ebene wie Umsatz generieren. Und das bringt ganz andere Entscheidungen. Ein Extremfall davon, würde ich sagen, ist Bridgewater und Ray Dalio, der sich da so ein eigenes System geschaffen hat, das seinesgleichen sucht. Geht fast ein bisschen in eine zu extreme Richtung in mancherlei Hinsicht. Aber auch so Firmen wie Netflix zum Beispiel, die damit experimentieren. Also da kann man auch alles Mögliche negativ dran finden, aber am Ende des Tages entwicklungsorientierte Firmen, glaube ich, dass wirklich einen Unterschied machen können. Warum? Weil sie die Leute, die bei ihnen arbeiten, weiterentwickeln. Und ja, ich mag diese Vorstellung davon, dass ich durch das, was ich arbeite, durch meinen Arbeitsplatz, durch mein Engagement für das Unternehmen, in dem ich arbeite, zu einem besseren Menschen werde für mein eigenes Leben, für meine Familie, für meine Beziehungen außerhalb. Großartig. Bob Keegan beschreibt es und das ist so für mich Sinnbild dafür, wie das sein könnte, dass Unternehmen auch Institutionen der Erwachsenenbildung sein können. Und ich glaube, das würde uns allen gut tun. Ja. Genau, das dritte Element, das ich ansprechen möchte, ist Macht und Machtbewusstsein. Ich stelle mir gerade in Unternehmen vor, dass wir besser werden könnten, Macht tatsächlich denen zukommen zu lassen, die eine gewisse Reife im Umgang damit entwickeln. Und ja, ich glaube, in manchen funktioniert das auch so. Ich kenne aber auch die Beispiele, wo Macht einfach durch Alter quasi zugeschrieben wird. Also wo, wenn ich älter werde, ich tatsächlich auch mehr Macht bekomme, aufsteige in einer Hierarchie, manches Mal einfach auch nur, weil ich länger da bin, mache ich es mal einfach nur, weil ich mehr Leute schon kenne und die mir auch ein Stück weit mehr vertrauen. Und da ist auch was dran. Also das möchte ich hier gar nicht absprechen, dass mehr Vertrauen auch dazu führen kann, dass ich jemandem mehr Macht gebe. Also das können wir ja gar nicht abstellen als Menschen. Wenn ich jemanden länger kenne, mich mit jemandem länger umgebe, dann will ich dem auch so mehr vertrauen. Wunderbar. Aber das ist als einziges Kriterium oder als eines der wenigen Kriterien zu sehen, warum ich Menschen Macht gebe. Ah, finde ich schwierig. So, ja. Macht und Privilegien und ein Bewusstsein dafür auf unserer persönlichen, individuellen Ebene und auch, was das dann für Auswirkungen in Organisationen hat, sehe ich als essentiell dafür, dass wir am Ende des Tages als Menschheit gut überleben und miteinander leben können. So. Ja, und da denke ich an dieses große Thema auch Diversity, Equity, Inclusiveness, also wie da Machtungleichgewichte entstehen und noch immer, also entstanden sind auch und noch immer aufrechterhalten werden. Da haben wir echt was zu tun. Und ich stelle mir vor, das ist eine Welt, in der wir ja so alle Stimmen an einen Tisch bringen, die wirklich was zu sagen haben zu einem Thema und nicht nur, weil sie halt weiß sind und ja, privilegiert in irgendeiner Art und Weise. Und da kann man total leicht in was Rechthaberisches hineinrutschen und dann so eine Diskussion über richtig und falsch und so weiter haben, wo dann Widerstand auftaucht und so weiter. Das habe ich gar nicht vor. Mir geht es da mehr um ein stärkeres Selbstbewusstsein über mich selber, und das möchte ich auch in Leuten, mit denen ich arbeite, verstärken oder unterstützen helfen. In meiner Vorstellung ist, hat Machtverwendung, das ist nicht nur meine Vorstellung, also ich habe das ursprünglich eigentlich von Julie Diamond, die sich ganz viel mit diesem Thema Macht, Power quasi beschäftigt hat. Und ja, wie Macht verwendet wird, hat sehr viel damit zu tun, wie gut wir mit uns selbst sind, also wie gut es uns eigentlich mit uns selbst geht. Und am Ende des Tages ist Machtmissbrauch und quasi so negativer Gebrauch von Macht eigentlich sehr oft ja, zu Hause oder zu finden, oder die Wurzel davon zu finden in einer empfundenen Machtlosigkeit, also in einer empfundenen Ohnmacht. Und das heißt, dort auch mehr in eine persönliche Power zu kommen, sozusagen, wo ich nicht mehr so stark abhängig bin davon, mich überall so durchzusetzen, im Außen so. Das wäre so ein Teil davon, glaube ich, eine gewisse Reife da auch reinzubekommen. Und dann werden Führungskräfte ja wirklich wieder die unter uns, die größte Reife haben und die vielleicht auch mehrere Perspektiven an den Tisch bringen können und ausgleichend sein können und verschiedene ja, Meinungen sein lassen können und die vielleicht auch integrieren können. Das wäre so, ja, kriege ich so ein Stück weit Gänsehaut, wenn ich das sage. Ja, da könnte man noch lange weiterreden. Ich möchte aber auch irgendwann fertig werden mit dieser Folge. Genau. Ein essentieller Teil, über den ich noch nicht gesprochen habe, zu Beginn vielleicht ein Stück weit, ist dieses purpose-getriebene, sinnvolle Arbeiten, evolutionäre Organisationen im Dienste der Gesellschaft, im Dienste der Menschheit. Und ja, ich glaube, da können wir lang drüber reden. Da gibt es auch schon viele, die sich dazu Gedanken machen und gemacht haben. Begonnen, glaube ich, hat viel davon oder ziemlich einen Wirbel hat gemacht, der Frederic Laloux. Und seitdem ist es in aller Munde, wie evolutionäre Organisationen aussehen können, die sich mehr an einem gesellschaftlichen Purpose orientieren, finde ich essentiell. Und dann gibt es die ganzen Impact-Businesses und Startups und immer mehr Unternehmen, die sich auch so einen Impact auf die Fahnen schreiben. Ja, genau. Da ist viel dran und leider manches Mal auch, ich habe noch keinen Begriff dafür gehört, aber so eine Art von, ich weiß nicht Greenwashing, sondern auch Greenwashing, aber so Whitewashing, so wir geben uns einen Impact und sagen, wir haben das und das vor, während wir eigentlich das nur nutzen, um bessere PR zu kriegen und besser zu verkaufen und genau unsere schönere Geschichte über uns selber zu erzählen. Also das wirklich ernst zu meinen, bedeutet schon was. Da gibt es in Deutschland die Purpose Stiftung, die Purpose Economy und Purpose Unternehmen, die eine eigene Unternehmensform auch im Zuge sind zu etablieren. Steht sogar im deutschen Koalitionsvertrag. Bin gespannt, ob es noch durchgeht in dieser Legislaturperiode. Aber das sind so Modelle, wo ich mir denke, ja, richtig großartig. Also ja, und wie gesagt, noch nicht salonfähig. Die wenigsten haben noch überhaupt davon gehört und wir bewegen uns in so eine Richtung. Und ich glaube auch eben, wie gesagt, diese Vorstellungskraft, was wäre denn, wenn wir mehr so wirtschaften würden? Was wäre denn, wenn wir unsere Unternehmen mehr so aufsetzen würden, dass sie ausgerichtet sind auf einen Purpose und nicht so stark auf kurzfristige Gewinnmaximierung? Ja, was wäre, wenn die Unternehmen nicht mehr nur darauf abzielen, Gewinne zu machen für die Shareholder, für die Eigentümer, sondern die sogar freiwillig, und das ist eben das Modell der Purpose Economy, der Purpose Unternehmen, die sogar freiwillig ihre Kontroll- und Gewinnentnahmerechte abgeben. Und dazu quasi das Unternehmen führen, dass es wirklich um den Purpose im Zentrum geht. Großartig. Ja, wie gesagt, da könnte man lange drüber reden, aber in diese Richtung, das ist definitiv ein Teil dieser Vision, die ich da aufzeigen möchte oder mit der ich mir auch Energie geben möchte. Und der letzte Teil ist ja eigentlich, glaube ich, so mein Kern. Teil von dem, was Honest Leadership wirklich auch bringen kann zu all diesen Gesprächen. Und zwar Ehrlichkeit, nicht im Sinne von anderen ständig an den Kopf knallen, was los ist, was ja brutale Ehrlichkeit wäre, sondern besser zu werden drin, wahrzunehmen, was ich jetzt gerade im Moment spüren kann, was ich jetzt gerade wirklich wahrnehmen kann, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht. Und ja, auch so ein bisschen besser drin zu werden, mich mit Unangenehmem zu beschäftigen, wenn Unangenehmes gerade passiert. So. Und mich nicht dann einfach in den Verstand zu verpissen. Das machen wir ja gerne. Wenn wir ärgerlich sind auf jemanden, dann erzählen wir uns alle möglichen Geschichten, Verurteilungen über Personen und quasi, das passiert ja im Verstand. In unserem Körper ist Spannung und da ist vielleicht noch Ärger und gilt ja für andere Emotionen genauso, andere Erfahrungen auch genauso. Da ist irgendwas, was wirklich vielleicht auch einen Schmerz auslöst. Also da ist oft auch Schmerz da. Und weil wir nicht bereit sind, das zu spüren und in Kontakt zu bringen, weil wir nicht bereit sind, mit dem mehr zu sein, verpissen wir uns in den Verstand, in unsere Verurteilungen, warum dieser Mensch ohnehin, ja, warum wir mit dem eigentlich eh keine Zeit verbringen wollen und warum die Methode schlecht ist und warum das Konzept schlecht ist und bla bla bla. Und dann leben wir so, als hätten wir recht mit dem, was wir uns da in diesem angepissten Moment zum Beispiel denken. Aber was wir nicht anerkennen oder nicht merken dabei ist, dass manches Mal, also ich spreche ja, wie wenn ich das voll verstanden hätte in jedem Moment. Ich glaube, da bin ich weit davon entfernt, aber so manches Mal sprechen wir dann so, als wäre das die Wahrheit, während hingegen das einfach nur momentan getriggerter Zustand ist, dem wir unsere Interpretation der Wahrheit geben und dann so das eingeordnet haben und uns nicht mehr damit beschäftigen müssen. Ja, ach, das funktioniert nicht. Also so kommen wir nicht mehr zusammen. So passiert Spaltung, so passiert mehr Distanz, so passiert Recht haben wollen. Die Bereitschaft, mit unangenehmen Empfindungen zu sein, immer wieder Expeditionen ins Unwohlsein zu machen, ist essentiell dafür, dass wir eine Gesellschaft, eine Organisationen auch gestalten können, wo wir uns nicht irgendwie die Schädel einschlagen und uns, ja, wie beim ersten Punkt regenerative, wo wir uns nicht ausbeuten und einfach nur extrahieren und gegenseitig optimieren und kontrollieren, sondern wo wir auf Augenhöhe kommen. Und das ist echt tricky und gleichzeitig möglich. Also ich merke das immer wieder. Mit unterschiedlichem Widerstand gibt es das natürlich in Workshops, die ich leite. Und gleichzeitig ist es schon möglich, mit Unangenehmem zu sein und durch das hindurchzugehen und dann auf der anderen Seite rauszukommen und zu merken, hey, meine Geschichten, meine Verurteilungen sind vielleicht gar nicht so wichtig. Ich muss nicht alles glauben, was ich denke, vielleicht auch. Das treibt mich an. So. Und ich glaube auch, dass dort der Kern vieler unserer Probleme und Herausforderungen versteckt ist, nämlich in dem Vermeiden von echtem Kontakt auf Augenhöhe. Also, dass wir uns wirklich immer wieder in die Augen schauen und, und spüren, was dann so passiert. Also sind Leute oft so überrascht von einfach einer lebendigen Erfahrung, weil wir einfach das gelernt haben durch viele Jahre Schule und Studium und so weiter, dass das einzig Wahre da oben zu finden ist, zwischen unseren Ohren quasi, also unsere Gedanken und Vorstellungen und so weiter. Genau. Und damit, das ist halt so der Kern aus meiner Sicht. Denken und ganz viel im Verstand unterwegs sein, ist für mich die Nummer eins Praktik, wie wir uns aus echtem Kontakt raushalten mit anderen. Und wie wir dementsprechend auch nicht möglich machen, so eine frische, neue, aufregende Zukunft zu gestalten. Also da braucht es dieses, und da gibt es ja mittlerweile Studien zig und Methoden zig dafür. Brené Brown ist wahrscheinlich eine der bekanntesten, diese Verletzlichkeit einzugestehen. Natürlich radikale Ehrlichkeit, das, woher ich komme, und woraus Honest Leadership entstanden ist. Ah, viele, viele, viele Sachen, die eben darauf einzahlen wollen oder das irgendwie mehr fördern wollen, wieder in Kontakt zu kommen, wieder mehr mit Menschsein, auf Subjekt zu Subjekt. Auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Und am Ende des Tages bin ich überzeugt, dass je ehrlicher wir werden über das, was bei uns von Moment zu Moment los ist mit anderen und uns auch so zeigen, dass je besser wir uns da wieder spüren lernen, so desto bessere Entscheidungen treffen wir auch für unsere Organisation, für unser Team, für die Gesellschaft. Bliblablo. Also wir werden besser drin auch unsere Menschlichkeit einfließen zu lassen in das, in das, was ansteht. Und das ist manches Mal ungemütlich und gleichzeitig zahlt sich's aus. Bin ich ganz zutiefst überzeugt davon. Und eine Welt, in der wir ja eine sinnstiftende, nachhaltige Wirtschaft haben, die uns allen ein besseres Leben bieten kann, aus meiner Sicht braucht es das, dass wir auch bereit sind, unangenehme Dinge im Moment mit denen zu sein, damit langfristig für uns gemeinsam was Besseres rauskommt, anstatt uns eben in den Verstand zu vertschüssen und über unsere eigene Großartigkeit nachzudenken und warum wir eh schon so tolle Beiträge liefern. Und ja, da kann man sich so schön verlieren und dissoziieren von den ganzen Problemen in der Welt gerade. So. Ja, was auch zu einem gewissen Grad gesund ist, das möchte ich gar nicht bestreiten. Und damit wir wirklich wo weiterkommen, glaube ich, braucht es unsere Fähigkeit, eben mit Unangenehmem sein zu können, auf allen Ebenen. Ja, das ist so, das waren so die fünf Elemente. Honest Leadership, wo führt uns das hin, sozusagen? Was ist da überhaupt möglich? Wohin geht die Reise? Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke über das, was ich jetzt so gesagt habe, so krass, größenwahnsinnig finde ich das gar nicht. Das ist schon ziemlich out there. Also da braucht es schon was von uns allen. Und ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass das möglich ist. Und ich möchte auch dich dazu gewinnen, dafür gewinnen, das als möglich zu erachten. Und wenn du eine Organisation hast, wenn du ja auch selber da irgendwie einen Beitrag leisten möchtest dazu, wenn du selbst irgendwo Verantwortung übernimmst oder einfach nur radikale Verantwortung für deinen Einfluss in der Welt übernehmen möchtest, dann schreib mir. Sei beim Workshop dabei, lass uns über einen Workshop bei dir, bei euch sprechen. Ich freue mich über Menschen, die ja, das auch ansprechend finden oder zumindest Teile davon ansprechend finden und mit denen ich mehr und mehr auch einen Weg Schritt für Schritt in diese Richtung kreieren kann. Genau. In diesem Sinn, ja, lass uns Visionen gestalten und ihnen auch Schritt für Schritt folgen. Alles Gute und bis bald, hoffentlich bei Response Ability. Hey, vielen Dank fürs Reinhören bei Response Ability, dem Podcast für Honest Leadership, emotionale Agilität und dem Vergrößern des Spalts zwischen Reiz und Reaktion in einer komplexen Welt. Schau doch vorbei auf meiner Website www.honestlead.at, connecte dich mit mir auf LinkedIn oder abonniere direkt meinen Newsletter für die aktuellsten Tipps, Tricks, Stories und natürlich Events. Bis zum nächsten Mal bei Response Ability.